Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Session-Reihe Virtualisierung. Hier haben wir den Sascha Lukas. Er wird KVM, ein Rechenzentrum, vorstellen. Und ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden. Rückt bitte noch ein bisschen zusammen, weil die Leute sind hier, es ist ein bisschen voller, auch in der Erkältungszeit. So ein bisschen kuscheln, auch wenn das nicht so schön ist. Aber wir müssen das irgendwie hinkriegen heute. Einen größeren Raum könnten wir zur Not wahrscheinlich auch noch umziehen, aber da müssten wir dann, da würde wahrscheinlich eine Viertelstunde oder noch mehr verloren gehen von der Zeit. Das wäre wohl auch nicht so toll. Okay, dann viel Spaß.
So, hallo. Guten Tag nochmal in die Runde und nochmal herzlich willkommen zum Vortrag KVM fürs Rechenzentrum mit dem Untertitel Fork eines Google-Projektes. Ich bin von der Giesa GmbH aus Halle und noch zwei Punkte kurz zu meiner Person. Ich bin klassischer Linux-Administrator, arbeite in einem kleinen Linux-Team. Und wir betreuen hauptsächlich SLES und Ubuntu-Server. Ich beschäftige mich dann auch noch viel mit Ansible und mit Virtualisierung mit KVM seit ungefähr 2010. Ja, wie mache ich es lauter? Ja, hilf mir noch mal kurz mit deinem Selbstmarkt. Geht so? Kann man mich besser hören jetzt? Ja? Okay. Also, Gliederung lese ich nicht vor. Wir sehen die Punkte sowieso alle nochmal, wenn sie kommen, zu den einzelnen Abschnitten. Ich beginne gleich mit der Einleitung. Der Titel heißt natürlich KVM fürs Rechenzentrum. Was meinen wir überhaupt damit? Das, was ich heute vorstellen möchte, ist besonders gut geeignet für Einsteiger. Also hoffentlich eigentlich für jeden, der was mit Virtualisierung machen möchte. Und es hat gleichzeitig auch besondere Eigenschaften, die dann immer wichtiger werden, wenn man größer wächst und halt eventuell auch ein eigenes Rechenzentrum hat. Und was möchte ich eigentlich vorstellen? Die Software nennt sich Ganeti. Sie ist von Google entwickelt. Klar, sie verwaltet die virtuellen Maschinen in einem Cluster, darum geht es ja heute. Sie unterstützt den Hypervisor KVN und Xen, wird per Command-Line-Interface oder REST-API gesteuert, ist in Python 2 oder Haskell geschrieben und steht unter der BSD2Close-License. Ja, warum ist es nun eigentlich besonders gut geeignet für Einsteiger? Man kann sich hier einfach mit drei Standard-PCs sein eigenes Mini-Rechenzentrum bauen. Ich brauche hier keine weiteren Speichersysteme, ich verwende einfach die lokalen Platten. Das ist besonders gut geeignet für kleine Infrastrukturen in Startups oder Außenstandorten, wo ich mir die Büroinfrastruktur aufbaue. So, ja, warum ist das so gut geeignet? Ganeti ist self-contained, das bedeutet, es sind keine Management-Systeme notwendig, um den Cluster damit zu betreiben. Es sind keine weiteren Software-Stacks notwendig, zum Beispiel eine zentrale Datenbank. Ja. Eine zentrale Datenbank oder auch libvirt. Ganeti selber ist im Debian enthalten, auch im Ubuntu. Man kann es einfach in die Paketverwaltung installieren. Gleichzeitig zeichnet es aus, dass es diese Eigenschaften hat, die dann immer wichtiger werden, wenn man größer wächst und ein richtiges großes Rechenzentrum hat. Dazu gehören unter anderem, dass die virtuellen Maschinen hochverfügbar sind. Wie das genau funktioniert, werden wir dann noch sehen. Dass der Cluster keinen Single Point of Failure hat, dass er wunderbar skaliert, er wächst mit mir mit, sowohl in der Compute-Leistung als auch in der Storage-Leistung. Die virtuellen Maschinen können selbstverständlich live migrieren. Die Ressourcen in dem Cluster werden automatisch verwaltet. Wie das funktioniert, sehen wir auch noch. Und die Upgrades der Ganeti-Software laufen selbstverständlich ohne Downtime für die virtuellen Maschinen. Ein einzelner Cluster skaliert etwa in mittlerer Größenordnung. Man spricht etwa von 50 bis 100 Hardware-Server, die man da hat. Da kann man ca. vielleicht 1000 VMs drauf betreiben. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Größenordnung für kleinere und mittlere Unternehmen, die sich halt im E-Commerce-Bereich tummeln, die IT-Dienstleister sind, für Universitäten oder Institute, die dort ihre Infrastruktur drauf betreiben. Und nicht zuletzt wird es natürlich auch bei den ganz Großen verwendet, nämlich bei Google. Die betreiben hunderte von Clustern und wahnwitzig viele VMs damit. Ich möchte dann gleich weitergehen zu den Anwendungsbeispielen. Wer benutzt denn überhaupt Ganeti? Gab es schon? Ah, hier sind welche dabei. Okay, waren welche. Alles klar, wunderbar. Also Google wurde ja schon genannt. Die haben es erfunden, benutzen es auch intern weiter. Es wird nicht für die Produkte verwendet, die ins Internet zeigen. Es wird also für die internen Dienste verwendet. Virtuelle Desktops für jeden Entwickler gibt es da ein. Entwicklungssysteme werden da drauf betrieben. An den ganzen Google-Entwicklungsstandorten gibt es halt immer ein Ganeti-Cluster oder mehrere. Ein zweiter Vertreter ist GRNET als griechische Wissenschafts- und Technologienetzwerk, die quasi dort für den Bildungssektor eine eigene Cloud erfunden haben, die Synepho Cloud. Die betreiben dort zurzeit 5000 virtuelle Maschinen und nutzen hier als Unterbau für die Virtualisierung Ganeti und eben auch mit dem Ansatz, dass eben diese virtuellen Maschinen keine Wegwerfmaschinen sind, sondern dass man sich halt hier kümmert wie um seine Haustiere drum. Weitere Vertreter jetzt aus dem Bildungssektor oder gemeinnützigen Bereich, Oregon State University, Open Source Labs, die hosten sehr viel bekannte Open Source Projekte, unter anderem auch QEMU, mit dem man zwangsläufig in Verbindung kommt, wenn man KVM-Virtualisierung macht. Debian-Infrastruktur wird auf Ganeti verwaltet und auch hier ein kleines Institut an der Universität Jena, die betreiben dort ihre Infrastruktur drauf und ihre forschungsvirtuellen Maschinen. Hier noch drei Vertreter aus dem E-Commerce-Bereich. Skrus, das ist eine griechische Preisvergleichsseite, nicht sonderlich groß vielleicht, aber das Besondere ist, dass hier der Firmeninhaber sozusagen der Debian-Paket-Maintainer ist. Die Spreadshirt AG aus Leipzig, vertreten auch hier vorne der Ansgar mit, kannst mal kurz winken. Die betreiben ihre E-Commerce-Plattform dort auf 380 virtuellen Maschinen und auch am Hauptstandort in Leipzig die internen Entwicklungssysteme und Infrastruktursysteme. Und noch zuletzt die Giza GmbH, da wo ich herkomme. Wir betreiben auf der Ganeti-Plattform als IT-Dienstleister ca. 200 virtuelle Maschinen damit. Und schon erwähnt, eigentlich die Einsteiger. Auf unserer Mailingliste tummeln sich Nutzer aus nicht ganz so industrialisierten Ländern. Die sind mal hier aufgeführt. Die fangen genauso an, wie ich es dargestellt habe, nämlich mit ganz wenig Rechnern, die da in der Ecke erstmal rumstehen und können dann problemlos weiter skalieren. Ja, jetzt eigentlich zum Hauptteil meines Vortrags. Wie funktioniert das Ganze, was ich hier angepriesen habe, die Versprechen bezüglich Verfügbarkeit und Ressourcenverwaltung? Und dazu möchte ich erstmal kurz die Architektur von Ganeti vorstellen. Wir sehen hier erstmal sozusagen den Cluster an und für sich. Der besteht aus einzelnen Hardware-Servern. In der Ganeti-Sprechweise spricht man von einem Node. Und der Cluster wird von einem Master-Node verwaltet. Nur dieser kann den Cluster steuern. Wie das einhergeht mit kein Single Point of Failure, werden wir nachher noch sehen. Selbstverständlich laufen auf so einem Cluster virtuelle Maschinen. Die Maschinen heißen in der Ganeti-Sprechweise Instanzen. Und der Einfachheit halber habe ich hier nur eine Instanz eingezeichnet, damit das Bild nicht zu unübersichtlich wird. Und ich habe ja bereits gesagt, lokaler Storage reicht aus und trotzdem kann ich eine Hochverfügbarkeit realisieren. Und das ist genau dieses DABD-Setup, was hier eingezeichnet ist. Dort wird quasi die lokale Platte einer Maschine, die hier auf dem Node 3 läuft und auch den Speicher vom Node 3 bezieht, synchron auf einen zweiten Node im Cluster gespiegelt, was mir letzten Endes dann auch die Verfügbarkeit realisiert. Und das möchte ich jetzt gleich auch im nächsten Schritt zeigen. Was passiert, wenn jetzt der Node 3 ausgefallen ist? Dann muss ich natürlich ein Failover durchführen. Das heißt, ich kann die virtuelle Maschine hier auf der synchronen Kopie der Daten wieder anstarten. Die Frage vielleicht mal in die Runde. Was ist denn der begrenzende Faktor dafür, dass dieser Failover-Vorgang hier auf dem Node 2 überhaupt funktionieren kann? Netzwerkgeschwindigkeit, wurde gesagt, ist nicht der begrenzende Faktor. Ja, das ist sozusagen kein Online-Failover, also kein, die Maschine wird nicht synchronisiert mit ihrem Execution-State und nicht dem CPU-State und nicht dem Memory, sondern nur die Disks. Ne? Das ist sozusagen ein Crash ist hier passiert, der Node 3 ist gecrashed, die Instanz 1 ist gecrashed. Und jetzt wird ein Failover durchgeführt. Ne? Das ist sozusagen wie ein Neustart der Maschine. Die Antwort, worauf ich hinaus wollte, was begrenzender Faktor ist, ist natürlich der RAM von dem Node 2. Das heißt, auf dem Node 2 muss immer so viel RAM frei sein, dass alle virtuellen Maschinen, die auf dem Node 3 liefen, natürlich auch irgendwo im Cluster neu gestartet werden können. Und genau diese Ressourcenverwaltung, diese N plus 1 Redundanz, die garantiert einem Ganeti. Man muss das nicht selber ausrechnen, wie viel RAM muss ich hier noch frei haben, sondern darum kümmert sich Ganeti automatisch. Im nächsten Schritt kann man hier optional die Redundanz wiederherstellen von der Instanz 1, indem ich mir nämlich einfach einen neuen Spiegel der Daten anfertige auf einem anderen Node, wo ich noch freien Plattenplatz hätte. Das wäre jetzt hier gegangen und zum Beispiel hier. Das wiederum garantiert Ganeti nicht. Das geht nur dann, wenn ich noch Ressourcen frei habe. Nächstes Szenario, der Node 3 ist jetzt repariert, wieder zurück im Cluster und nimmt wieder teil. Wir sehen hier noch Instanzen, die haben noch ihre Spiegelplatten hier drauf. Die waren natürlich für die Zeit, wo der Node 3 ausgefallen war, nicht redundant. Und der DHBD-Mechanismus sorgt dafür, dass jetzt hier die Platten wieder synchronisiert werden für die Instanz Orange und Blau. Und es werden nur die Deltas synchronisiert für die Zeit, wo der Node 3 offline war. Doch, das ist eine voll synchrone Replikation und nur alles, was auf beiden Seiten, also ein Acknowledgement hier oben, passiert nur dann, wenn auf beiden Seiten das On-Disk geschrieben ist. Also ich muss hier kein Page-Cache oder kein Caching auf dem Host, das geht alles mit Direct.io ohne Page-Cache. Man könnte sagen, das wäre langsam, in der Praxis ist es nicht langsam. Ja. Können wir dann nachher nochmal drüber ausdiskutieren? Ich will erstmal sehen, dass ich meine Zeit hier schaffe. Nächstes Szenario, dieser Masternode, der hier existiert, wenn der ausfällt, kann ich natürlich meinen Cluster erstmal nicht mehr steuern und dafür muss ich letztlich die Rolle auf einen Masterkandidaten failovern. Bis zu 10 Nodes in einem Cluster sind Masterkandidaten, in diesem kleinen Cluster sind hier alle Masterkandidaten. Das Master Failover ist ein Voting-Mechanismus, hier braucht man ein klassisches Mehrheitsprinzip und hier voten 3 von 4, dass sozusagen der Node 2 jetzt der Master ist.
Der Zusatz von Hand anzustoßen, ist das optional, dass ich das tun kann oder bedeutet das, ich muss es per Hand anstoßen?
Ja, guter Einwand, ich habe etwas vergessen zu erwähnen. Dieser Failover-Mechanismus, der hier passiert, der passiert nicht automatisch, wie man es vielleicht von einem Pacemaker und Chorus und Cluster kennt, sondern ich muss diesen Failover-Vorgang von Hand initiieren. Ja, das ist sozusagen nochmal die Besonderheit. Ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken, dass es automatisch passiert. Man kann darüber nachdenken, hier auch noch mit einem zusätzlichen Software-Stack wie Pacemaker und Chorus und das Ganze zu automatisieren. Ja, das Gleiche gilt für den Master Failover, auch das ist von Hand anzustoßen und läuft nicht automatisch. Danach, wenn die Master-Rolle gefailovert ist, ist das Szenario hier für den Ausfall des Node 1 analog zu dem, was wir hatten für den Node 3. Die Instanz Rot wird hier auf dem Node 2 gestartet und die Instanz Orange auf dem Node 3. So, soweit zu den Ausfallszenarien. Jetzt nochmal ein anderes Architekturbild. Hier wird jetzt kein Local Storage verwendet, der in den einzelnen Servern verbaut ist. Ganeti unterstützt auch die Verwendung eines zum Beispiel Netzwerkdateisystems mit einem zentralen NAS. Das Ganze funktioniert auch soweit ganz gut, mit der Ausnahme, dass dieses NAS natürlich dann zu einem Single Point of Failure wird und ich mich da eben gut drum kümmern muss, dass dieses NAS nicht ausfällt. Gleichzeitig ist die Mobilität der virtuellen Maschine jetzt sehr viel größer. Es geht nicht nur immer auf den jeweiligen Secondary Node, wo der Spiegel vorlag, sondern ich kann jetzt überall im gesamten Cluster mich bewegen. Wer so einen Single Point of Failure nicht möchte, der nutzt natürlich hier ein Distributed Storage Cluster. Ganeti unterstützt hier den CEF oder RADOS an der Stelle mit. Und noch als Hinweis wieder, der RADOS Cluster wird nicht von Ganeti verwaltet, den muss ich mir selber konfigurieren. Und wer das Ganze dann noch ein bisschen verbessern möchte, tut das in einem Converged Setup, so wie es der Ansgar auch bei Spreadshirt tut. Nächstes Thema, Ressourcenverwaltung. Erstes Szenario, ich erstelle eine neue virtuelle Maschine Und ich muss beim Erstellen der virtuellen Maschine mir keine Gedanken machen, auf welchem Node in dem Cluster platziere ich die virtuelle Maschine. Ein Instance Allocator sorgt hier automatisch dafür, dass der entsprechend passende Node gewählt wird. Nächstes Szenario zum Thema Ressourcenverwaltung. Ich erweitere meinen Cluster jetzt um einen Node und verteile im nächsten Schritt einfach alle virtuellen Maschinen, die ich bis dahin habe, schön gleichmäßig über den Cluster. Ich kann den Cluster also ausbalancieren. Nächstes Beispiel, ich möchte einen Node warten, zum Beispiel die aktuellen Spectre Patches installieren. Dazu muss ich im ersten Schritt den Node sperren für Neuallokationen, dass also keine VM neu hier drauf landet. Garnetti spricht hier von dem sogenannten Draining. Und danach migriere ich einfach alle Instanzen, die auf dem Node 2 waren, in den verbleibenden Cluster hinein. Der Node wird noch als offline markiert, dass er an der Clusterkommunikation nicht mehr teilnimmt und ich kann jetzt meine Wartung durchführen. Nächstes Szenario, was ich vorstellen möchte, ist, ich habe eine spezielle Anwendung. Die Anwendung heißt hier A und als Beispiel möchte ich hier nennen, dass es zwei DNS-Server sind, die sich ja von sich aus schon einen redundanten Dienst sozusagen bereitstellen. Und es macht aber keinen Sinn, dass diese beiden VMs auf diesem Node auf einer Hardware laufen. Dazu kann ich jetzt auf mittels Tags sozusagen einerseits auf Cluster-Ebene und einmal an der Instanz dafür sorgen, dass nämlich der Balancer erkennt, dass diese virtuelle Maschine eben verteilt werden muss und gleichzeitig sorgt der Balancer noch dafür, dass der Cluster auch noch wieder schön ausbalanciert ist und andere Maschinen, die nicht mit solchen Tags versehen sind, eben auch dann umziehen an der Stelle. Ja, Thema Ressourcenverwaltung möchte ich nochmal zusammenfassen. Wir haben also diese N+1-Redundanz, die Garnetti garantiert. Ein Node darf ausfallen und ich kann immer alle virtuellen Maschinen im verbleibenden Cluster neu starten. Wenn ich eine neue Instanz zu dem Cluster hinzufüge, muss ich mir keine Gedanken machen, auf welchem Node muss ich das betreiben. Wir haben auch gesehen, wie der Cluster ausbalanciert werden kann, wenn ich eine Node hinzufüge oder ein Node ausgefallen ist und ich ein Failover mache oder ich ein Node warten möchte und ich die Maschinen hinweg migriere. Und wir haben auch das Beispiel gesehen mit den beiden DNS-Servern, wie ich sozusagen redundante Anwendungen auf mehrere Hardware hier verteilen kann. Zusätzlich gibt es noch hier ein paar Tools, die erleichtern einen zum Beispiel die Kapazitätsplanung. Die beantworten die Frage, wie viele Instanzen sind in meinem Cluster noch frei? Wann muss ich mir vielleicht neue Hardware kaufen? H-Roller ist ein Tool, das hilft einem bei großen Clustern optimierte Rolling Node Reboots zu machen. Das beantwortet die Frage, wie viele Nodes kann ich zur gleichen Zeit rebooten, ohne dass eine VM dafür offline gehen muss. Und H-Squeeze macht das Gegenteil vor dem H-Ball, das verdichtet den Cluster maximal zusammen. Das kann man zum Beispiel in so einem Green-IT-Ansatz verwenden. Nächste Fragestellung, wie kommt denn eigentlich das Betriebssystem in die virtuelle Maschine? Und die Antwort bei Garnetti heißt, mit dem Erstellen der virtuellen Maschine. Dazu gibt es das Garnetti OS Interface und das definiert einfach feste Funktionen. Diese Funktionen sind letztlich nur Executables, die auf jedem Node verfügbar sein müssen. Und für das Erstellen ist besonders interessant die Create-Funktion. Mittels Umgebungsvariablen bekommt dieses Executable quasi mitgeteilt, welches OS installiert werden soll, auf welcher Festplatte es installiert werden soll, wie denn die VM im Inneren heißt und auch welche Netzwerkkonfiguration sie haben soll. Dieses OS-Interface ermöglicht somit eine Provisionierung des Betriebssystems und bietet die Option der Anpassung der virtuellen Maschine. Zum Beispiel kann ich eben das Netzwerk anpassen, sodass, wenn ich die Maschine erstellt habe und einschalte, sie gleich online im Netz verfügbar ist. Es gibt natürlich ein paar bekannte OS-Interfaces, die muss man nicht selber schreiben. NoOp, wie der Name schon sagt, macht nichts und dient nur dafür, dass ich hier von Hand eine Installation zum Beispiel per ISO-Image durchführen kann. Debootstrap, wie der Name schon sagt, benutzt Debootstrap, um Debian-basierte Systeme zu installieren. Und beide OS-Interfaces sind auch in einem Debian enthalten, die kann man sich einfach aus der Paketverwaltung mit installieren. Wer Debootstrap nicht kennt, das nutzt letzten Endes auch nur die klassischen Debian-Pakete über die offiziellen Paketspiegel. Dort hat man auch GPG-signierte Repositories und das ist quasi klassisch so auch die Pakete, die ich für die normale Installation verwende. Ist also kein zentraler Imaging-Dienst oder irgendwas, wo man sich was runterlädt, was nicht leicht so vertrauenswürdig ist. Dann hat dieses GRNet für die Synefo Cloud ein OS-Interface geschrieben. Das hat einen image-basierten Ansatz, da werden Disk-Images geklont. Und die haben natürlich jede Menge Logik hineingesteckt, um hier die Anpassungsvorgänge für die meisten Linux-Distributionen zu haben. Und auch für BSD-basierte Systeme und sogar Windows-Systeme können hier so bereitgestellt werden, dass sie eben online im Netz verfügbar sind. Und nicht zu guter Letzt kann man sich so ein OS-Interface auch selber schreiben. Das habe ich vor vielen Jahren auch getan, seitdem nutze ich das. Dazu habe ich weniger als 100 Zeilen Bash verwendet. Das nutzt einfach auch nur DD, weil es ein Imaging-basierter Ansatz ist, um das Image zu schreiben. Und Guestfish, um auch hier die Anpassungsvorgänge gekapselt in einer virtuellen Maschine zu machen. Wer sich genauer dafür interessiert, gibt es einen Vortrag von der Carnetti-Konferenz letztes Jahr. Da habe ich das ein bisschen erläutert. Das Thema Ressourcenverwaltung und Redundanzprinzipien möchte ich nochmal zusammenfassen. Wir haben eine geringe Einstiegshürde. Wir brauchen im Grunde genommen 3 Server. Formal geht es auch mit einem Server. Mit einem Server kann ich aber keine hochverfügbare virtuelle Maschine gestalten, weil ich eben den Disks nicht replizieren kann. Und mit 2 Servern ist auch der Voting-Mechanismus ziemlich ungünstig, wenn mir der Master ausfällt. Mit einem Node votet es sich schlecht. Ja, ich kann lokalen Storage verwenden, ich muss mir also nichts weiter daneben stellen, ich brauche auch keine weiteren Management-Systeme. Ich kann Garnetti einfach aus der Distribution heraus installieren. Warum hier Ubuntu immer in Klammern steht, danach komme ich noch später dazu. Wir können eigentlich ziemlich gut skalieren mit einem Cluster, etwa 1000 virtuelle Maschinen. Die virtuellen Maschinen sind hochverfügbar, die Ressourcen im Cluster sind automatisch verwaltet, ich muss mir keine Gedanken machen, wo läuft welche virtuelle Maschine. Und die virtuellen Maschinen werden automatisch provisioniert und sind als Option online im Netz erreichbar. Ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum der Vortrag im Untertitel hat Fork eines Google-Projekts. Dazu möchte ich erstmal kurz einen geschichtlichen Abriss geben über Garnetti selbst. Man sieht eigentlich, das ist eine relativ alte Software. Die gibt es schon über 10 Jahre lang. Und sie ist auch mit dem Erscheinen von Debian Lenny schon Bestandteil immer eines jeden Debian-Releases. In dem Zeitraum von 2012 bis 2015 hat Google auch die Entwicklungsaktivität gesteigert hier. Es wurde eigens das Entwicklungsteam in München gegründet. Es gab auch öffentliche Stellenausschreibungen, wo sie Entwicklungsleiter gesucht haben. Sie haben an mehreren Google Summer of Code Projekten teilgenommen. Es wurden auch externe Beiträge angenommen von diesen GRNet-Leuten, die gerade ihre Synefo Cloud aufgebaut haben. Und in der Zeit gab es eben häufige Releases, viele Neuerungen, die auch heute immer noch die Grundlage bilden für das jetzige Garnetti. Bis dahin hat sich das Ganze so angefühlt, Google entwickelt und es gibt eine kleine, aber feine Nutzergemeinschaft. Dann ist es so gekommen, dass das letzte Feature-Release im Sommer 2015 erstellt wurde. Und das letzte Bugfix-Release Ende des Jahres 2015. Was ist also passiert? In 2016 wurde dieses Entwicklungsteam aus München aufgelöst und wieder die Entwicklung zurück nach Dublin verlagert. Weiterhin gab es im Git immer wieder Bugfix- und Optimierungscommits zu sehen. Leider endeten die niemals in einem neuen Release. Ja, und letztes Jahr, Mini-Garnetti-Konferenz in Leipzig, da haben wir dann eigentlich festgestellt, wir müssen was tun. Und da sind wir eigentlich jetzt auch beim Motto des Linux-Tages hier, jeder fängt mal an. Und wir fangen eben auch an und wollen jetzt eine Garnetti-Community aufbauen. Ja, auf der Garnetti-Konferenz wurde nochmal klar, dass die Beteiligung von Google sich nur noch auf eigene Interessen beschränkt. Das heißt, für Google ist die Entwicklung dessen abgeschlossen. Man wird hier auch nicht mehr sozusagen den Community Leader geben. Man wird quasi nur noch für das, was intern notwendig ist, eben die Änderungen dafür sorgen. Das heißt, langfristig ist es hier notwendig, dass überhaupt das Projekt geforkt wird, um hier weiterzukommen. Weiterhin haben wir noch Ad-Hoc-Maßnahmen beschlossen, die auch gleich angefangen wurden umzusetzen. Dazu gehört das Erstellen dieses 2.16-Releases, auf das wir alle schon lange warten, weil das eben neue Features beinhaltet und Bugfixes, die wir alle gerne haben wollen. Und gleichzeitig soll auch das Paket im Debian für das 2.16 Release hier bauen. Die ersten beiden Punkte sind eigentlich jetzt so gut wie abgeschlossen. Da beteiligt sich rege der Google-Entwickler und auch der Debian-Maintainer, um das hier alles noch schön gerade zu ziehen. Wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Leute Ubuntu verwenden, um da Garnetti zu betreiben damit. Und wir haben auch festgestellt, die Paketqualität, besonders in den LTS-Releases, ist miserabel. Und das haben wir uns jetzt auch als Nutzer-Community auf die Fahnen geschrieben, diesen Punkt hier zu verbessern. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben eine grobe Idee, wie es weitergehen soll. Wir wollen auf jeden Fall, dass die positiven Eigenschaften erhalten bleiben, also diese Self-Contained-Geschichte, keine Management-Systeme, keine weiteren Software-Stacks. Es soll weiterhin Bestandteil von einer Debian-Distribution und von Ubuntu sein. Und wir haben überlegt, was muss sich denn ändern, was könnte sich ändern und was sollte sich am besten ändern. Es ist allgemein bekannt, dass Python 2 Support 2020 auslaufen wird. Hier wird man also zu Python 3 migrieren müssen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass ein Beitrag von extern hier möglichst einfach ist. Auch das war unter Google immer nicht so einfach. Dort muss man auch eine Contribution License Agreement immer unterzeichnen vorher. Und natürlich ist hier ein großes Problem, dass Haskell natürlich nicht besonders große Nutzergemeinschaft hat und nicht so attraktiv für Beiträge ist. Und es steht die Frage im Raum, ob man nicht die gesamte Codebasis nach Python migriert. Allgemein ist es sicherlich gut und sinnvoll, dass dieses Projekt nur mit einer Sprache realisiert wird. Garnetti selber ist auch nicht groß bekannt, obwohl es, wie wir meinen, sehr gut funktioniert. Daran wollen wir auch was ändern, zum Beispiel mit den Vorträgen wie heute hier beim Chemnitzer Linux-Tag oder zum Beispiel mit besseren Defaults, die eben die Einsteigererfahrung sehr viel besser machen sollen. Mögliche Features, die wir uns vielleicht vorstellen könnten, wäre eine Unterstützung für DRBT9. Das wird zurzeit noch nicht unterstützt, sondern nur den 8.4er-Zweig, der auch noch Bestandteil des offiziellen Linux-Kernels ist. Wer mit Garnetti anfangen möchte, für den ist das hier die wichtigste Folie. Homepage, Dokumentation, Wiki, GitHub-Code. Das ist hier unsere Nutzer-Mailing-Liste. Dort findet ihr immer jemanden, der euch hilft, sozusagen, wenn ihr eine Frage habt. Oder auch im IAC-Channel ist eigentlich auch immer jemand da, der hilfreich ist. Nochmal den Appell an alle, die anfangen wollen, nehmt erstmal Debian. Warum im Ubuntu das gerade nicht so funktioniert, sehen wir noch gleich. Oder fragt auf der Mailingliste, wie denn der Stand jetzt im Ubuntu gerade ist. Dann habe ich noch eine kurze Geschichte zum Thema Ubuntu-Paket. Dort möchte ich erstmal allgemein erzählen, dass Garnetti selbst und auch das Garnetti Instance D Bootstrap, dieses OS-Interface, Bestandteil dieser Universe-Section sind. Und diese Universe-Section wird durch eine Ubuntu-Community verwaltet. Das sind die sogenannten Masters of the Universe. Und Ubuntu synchronisiert sich immer mit einem Debian Unstable bis zu dem Release- oder Feature-Freeze-Datum für ein bestimmtes Release. Und für das kommende LTS-Release war dieser Feature-Freeze am 1. März. Man kann also zusammenfassen, die Ubuntu-Universe-Section ist ein zufälliger Schnappschuss eines Debian Unstable. Es gibt nicht wie im Debian paketspezifische Maintainer, die sich sozusagen um ihr Kind kümmern. Und der Debian-Maintainer muss im besten Fall Rücksicht nehmen auf den Release-Zyklus, dass er gerade in das Unstable zum Zeitpunkt des Feature-Freezes nichts reinlädt, was gerade broken ist. Und genau das ist eigentlich passiert im aktuellen LTS-Release. Da gibt es zwei Bugs, die lassen jeden Anfänger erstmal völlig verzweifeln, auch wenn sie nur trivial sind und sowohl durch Konfigurations- als auch durch einen minimalen Patch beseitigt werden können. Wir sehen hier den Patch-Level damals zum Zeitpunkt des Snapshots vom Ubuntu-Release und das aktuelle Patch-Level im Debian-Release. Hier müsste man sich eigentlich nur mal drum kümmern, mit diesen Mutus in Kontakt zu treten und zu überzeugen, ob man nicht diese Debian-Patches hier auch mal mit aufbringen möchte. Gleiches gilt für das Garnetti Instance D Bootstrap, das nutzt intern SF-Disk mit, dort ist ein Parameter weggefallen, den gibt es nicht mehr, deswegen funktioniert es auch nicht. Es gibt hier einen Launchpad-Bug dafür, der wurde auch gleich von den Upstream-Entwicklern gefixt. In dem Debian Stretch ist es enthalten, dort trifft auch der SF-Disk-Fehler erstmals auf, aber es ist eben nicht zurückportiert in dieses 0.15, auch wenn der Fix selber trivial ist. Auch das, denke ich, können wir als Community leisten und uns darum kümmern, dass eben das gefixt wird. Dann noch eine letzte Folie zum Thema Ubuntu-Paketstatus. Es gibt jetzt die sogenannten Auto-PKK-Tests. Das ist das Analoge, was Debian als Integration-Tests macht. Und wir sehen halt hier so eine Matrix von verschiedenen Releases und Architekturen, für die Ubuntu läuft. Und da gab es hier zum Beispiel bei ARM64 ein Release-Critical-Bug. Garnetti hat nämlich nicht kompiliert zu dem Zeitpunkt, wo das Release 17.10 das Feature-Freeze hatte. Der Debian-Paket-Maintainer war sich dessen bewusst, musste aber über 20 Tage in der Debian-Build-Queue warten und damit hat er das Fenster für das Feature-Release verpasst. Das Ganze hat dafür gesorgt, dass Garnetti momentan nicht in dem Release 17.10 enthalten ist. Zurzeit sieht es so aus, dass Gleiches auch für das 18.04, das kommende LTS-Release, droht. Da waren hier vor kurzem erst noch alles rote Xe drin. Da haben wir schon herausgefunden, dass es daran liegt, dass die virtuelle Maschine, wo die Auto-PKK-Tests laufen, zu klein ist. Das Ganze hat mich 4 Anläufe im IAC-Channel Ubuntu Devil gekostet, bis wir jetzt eine größere Maschine bekommen haben. Da haben auch gleich die relevanten Architekturen eigentlich gebaut, aber es gibt Probleme noch bei i386, ARMHF und S390. Für i386 und ARMHF sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es dafür schon einen Fix gibt. Für S390, da sind wir noch unschlüssig, was das Problem eigentlich ist.
Hat jemand S390-Software, wo wir das testen können?
Im Grunde genommen testen will man es ja eigentlich nur auf AMD64 benutzen. Es gibt wohl welche, die machen zum Beispiel Masterrollen unter ARM64 und dergleichen noch. Ist vielleicht interessant, aber Fokus sollte eigentlich hier oben liegen. Ich denke, dass man das Ganze auch fixen kann. Man kann hier auch die Mutus dazu bewegen, dass hier auch einige Architekturen, wenn sie in Fehler liefen, trotzdem in Release stattfinden kann. Damit bin ich am Ende. Ich möchte nochmal das Fazit zusammenfassen. Garnetti sorgt eigentlich für einen äußerst entspannten Rechenzentrumsbetrieb. Wir denken, dass es sich lohnt, das weiter zu betreiben. Die Unterstützung seitens Google, seitens der Debian-Maintainer und auch von dem GRNet ist vorhanden. Also wir stehen da nicht alleine da. Die Ubuntu-Paketprobleme sind uns bekannt. Eine Lösung ist denkbar. Der Ansgar von Spreadshirt und ich, wir sind da dran. Mittlerweile gibt es hier eine PPA vom Ansgar. Das löst sich natürlich sehr viel einfacher, als mit den Mutus zu diskutieren. Soll aber eigentlich nicht das Ziel sein. Wir wollen das schon richtig reinbringen. Und natürlich freuen wir uns, wenn es neue Nutzer und neue Beiträge gibt. Und damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören bei meinem Gruppenleiter, der mir den Vortrag ermöglicht hat, der Nico da oben. Bei meinen Arbeitskollegen, die mir die freie Zeit eingeräumt haben, den Vortrag vorzubereiten. Ist da noch jemand damit? Sven, hallo? ja, und dann ist noch Zeit für Fragen.
Ja. Erstmal einen kräftigen Applaus für Stefan Lucas.
Gleich zu Proxmox oder Stratus Avance, die gehen ja von zwei Geräten aus, um diese Hochverfügbarkeit auf die Rolle zu bekommen. Warum warst du von dreien ausgegangen?
Also die Frage war nochmal, warum sind 3 Server notwendig? Die 3 Server sind deswegen notwendig, damit ich die Masterrolle einfach ohne Probleme immer bereitstellen kann. Ja, wenn von 3 Servern einer ausfällt, habe ich noch 2, die in einem Voting abstimmen. Und die sich dann einig wären, dass jetzt ein neuer Node Master ist. Und selbst wenn der ausgefallene dritte Node wiederkommt, sieht er, dass er überstimmt wird von 2 Nodes. Und es gibt sozusagen niemals ein Voting-Konflikt, das klassische Mehrheitsprinzip. Ja. Des Quorums wegen, genau, man kann hier auch einen sogenannten nur Master-Capable Node betreiben, der keine VMs hält. Der kann dann besonders klein sein, der einfach nur an dem Voting mit teilnimmt.
Noch ein Ding wegen des Speichers. Du sagst ja faktisch, wenn ich sage, man muss den Speicher auf der anderen Kiste vorhalten, aber theoretisch, wenn du sowieso neu starten musst, könntest du ja mit weniger Speicher starten.
Also die Frage war, ich muss den Memory reservieren, ne, damit sozusagen das Failover funktioniert. Ich könnte aber auch die virtuelle Maschine dann mit weniger RAM anstarten. Ne? So war jetzt die Frage. Genau. Ja, das kann man machen. Garnetti bietet hier auch, sagen wir mal, optional Unterstützung für sowas. Es gibt den Parameter MinMem und MaxMem Und der ist dazu gedacht, dass wenn für ein Failover tatsächlich nicht mehr genügend RAM frei ist, dann kann die Maschine runterskalieren bis zu einer Minimalgrenze an Memory. Üblicherweise ist es ja aber so, dass man die Maschinen so sized, dass sie den RAM, den sie haben, schon brauchen. Die Frage ist, ist so eine Maschine mit weniger RAM dann noch nutzbar? Ja.
Das ist halt Green IT, aber wenn man auch die Ressourcen, die man hat, nutzen. Ja. Mhm. Und wenn du, sagen wir, immer die Hälfte RAM mehr oder weniger verschwendest, die könntest du ja für Puffer oder andere Sachen durchaus Performance.
Ja. Also wir verschwenden ja nicht die Hälfte des RAMs, sondern nur ein Entel des RAMs. Ja. Je größer der Cluster wird, umso kleiner ist der Verschnitt am RAM, den ich verschwende. Weil ich halte ja nur so viel RAM frei, wie ein Node sozusagen halten kann, wenn der ausfällt.
Wir hatten heute auf Morgen bei Heinlein einen Ansatz gebracht, dass DRBD, sag mal, wenn das smooth läuft und nicht viel los ist, durchaus ganz gut funktioniert. Aber wenn viel los ist, sozusagen der Speicher von der virtuellen Kiste auf die Platte nicht mehr konkret ankommt. Das heißt, die Daten laufen auseinander, sozusagen der Spiegel ist nicht mehr gleich. Hast du das schon mal geprüft?
Ja, also DRBD verhält sich konkret so, wenn es binnen 5 Sekunden von seinem Synchronisationspartner sozusagen keine Meldung bekommt, hält es den für tot und trennt den Spiegel sozusagen erstmal auf, damit der I.O. erstmal laufen kann. Also, dass Daten nicht korrekt sind, kann ich nicht bestätigen. Es wird sozusagen dieses Protokoll C verwendet, was absolut synchrone Replikation bedeutet, auch dass die I.O.s sozusagen wirklich bis auf die Platte geschrieben werden. Es gibt schlechte Setups, die man nicht machen sollte, zum Beispiel RAID-Controller mit Cache ohne Backup-Batterie. Das sind dann typische Szenarien, wo tatsächlich Platten auseinanderlaufen, aber da kann die Software nichts für, sondern das ist einfach schlechtes Design. DRBD. Gut, also wir nutzen es exzessiv. Wir haben... Ja, wir betreiben es ja nicht in VMs, sondern es wird ja auf dem Host betrieben. Genau, Netzwerk RAID 1. Aha, also du weißt offensichtlich auf einen Bug im DRBD, den es zu geben scheint. DRBD selber bietet die Möglichkeit eines sogenannten Verification-Laufs. Damit kann man im Prinzip prüfen, ob beide Seiten stimmen. Allerdings habe ich mir tatsächlich nicht die Mühe gemacht, das bisher zu tun. Dann sprechen wir noch mal kurz miteinander.
Ich würde da gerne noch was dazu sagen. Ich glaube, der hat regelmäßig einen Job am Laufen, der auch diese Verifies mal durchführt. Dazu ist auch noch zu sagen, dass bei Ganeti nicht eine größere Partition gemördert wird mit DRBD, auf denen dann irgendwelche Images liegen, sondern da wird wirklich pro VM jeweils ein Image, also eine DRBD-Replikation angelegt. Und auch nochmal, um kurz auf das RAM-Thema zu kommen, es ist manchmal besser, wenn man den VMs mehr RAM gibt, als sie eigentlich brauchen, gerade um Swapping zu vermeiden, gerade mit diesen Min-Max-Sachen in der Richtung, weil Swapping auf DRBD ist immer schlecht.
Besteht die Möglichkeit, Gruppen zu definieren von VMs, bei denen verhindert wird, dass die gleichzeitig gemeinsam auf einem Rechner laufen?
Also die Frage war, ob Gruppen definiert werden können von virtuellen Maschinen, die nicht gleichzeitig auf einem Rechner laufen dürfen. Das ist genau das Beispiel, was ich gebracht habe mit diesem DNS-Server. Wir hatten ja gesehen, es gibt einen DNS-Dienst, der besteht aus 2 VMs. Der kann natürlich auch aus 3, 4, 5 oder 6 VMs bestehen. Und all diese VMs kann ich mittels dem Tag dafür sorgen, dass die nicht auf einem Node laufen. Damit sind die sozusagen zusammengefasst. Ich habe das ja Application A genannt. Das ist quasi eine Zusammenfassung der VMs, die nicht auf dem gleichen Node laufen. Wenn ich eine Application B habe, verwende ich einen zusätzlichen Tag, der heißt dann eben einfach Application B. Und damit habe ich eine neue Gruppe für eine andere Anwendung, die ich auch verteilen möchte.
Ich habe noch eine Frage. Wie schaut es denn aus, wenn ich dafür sorgen will, dass bei Ausfall eines Nodes ich nicht gleich in dem kritischen Zustand bin? Also wie geht N+2 Redundanz?
N+2 Redundanz. Ja, also N plus 2 Redundanz wird im aktuellen gar nicht unterstützt, sozusagen. Das ist in der Ressourcenplanung nicht vorhanden. Dennoch gibt es ein Design-Dokument sozusagen für eine M plus N Redundanz. Die wurden eigentlich auch schon entwickelt. Die Patches sind da in zwei Versionen, 2.17 oder 18. Die sind aber noch nicht eingeflossen in einem Release und sie hat auch bisher keiner verwendet, denke ich. Also was man noch machen könnte, der Ansgar, ja, oder
ich wollte gerade dem Sascha den Tipp geben, man kann im Garnetti auch noch Gruppen definieren. Das sind quasi, dass man die einzelnen Compute-Nodes zu Gruppen zusammenfasst und jede Gruppe in sich ist dann N plus 1 redundant und dann kann ich hergehen und meine Instanzen, also meinen DNS-Server zum Beispiel, in unterschiedliche Gruppen tun und jede Gruppe ist dann wiederum eine Redundanzgruppe und damit kann ich dann eine N plus 1 Redundanz in jeder Gruppe und je nach Anzahl der Gruppen und Verteilung meiner Instanzen erreiche ich dann eine N plus 1 Anzahl Gruppenredundanz, wenn ich das so will. Also wir machen das, indem wir quasi für jedes Rack eine Gruppe haben, zum Beispiel. Ja, kann man so machen. Aber das geht hier eigentlich dann schon zu weit, ist dann schon speziellere Setups und mit drei Nodes macht man sowas nicht.
Ja, sind noch weitere Fragen?
Ja, danke für deinen Vortrag. Ich selbst benutze Garnetti seit, ich glaube, Release 2.10 und kenne auch einige Minifirmen und auch gemeinnützige Organisationen in meinem Umfeld, die Garnetti einsetzen. Und ich finde es schön, dass da jetzt wieder was passiert. Wir hatten alle schon ein bisschen Bammel, sage ich mal, dass das Projekt komplett stirbt, weil 2014 war ja Google sogar noch mit Helga auf den Berliner Linux-Tagen und hat da darüber präsentiert. Und ein Jahr später war es quasi, zumindest seitens Googles und seit dem, was man online gefunden hat, tot. Insofern vielen Dank an euch, die das jetzt wieder ein bisschen anstoßen und da wieder Gas geben. Danke.
Ja, vielen Dank.